Talk mit Tees.
Das war mein erstes Mal live, dass ich wusste, das, was ich jetzt sage, kann ich nochmal sagen, wenn ich mich verspreche. Weil es ist live, die Menschen hören das und ich war in meinem Leben noch nie so aufgeregt. Da hat man schon gespürt, dass das denen echt wehtut, dass sie dort sind und für ein Land spielen, das sie nicht unterstützt. Ich wusste nicht, was ich noch fragen soll und das war echt schwierig irgendwann, ja.
Mein Name ist Christian Thees und ich treffe mich gerne mit Menschen, die wir aus der Öffentlichkeit kennen, von denen wir aber nicht so viel wissen. Und das ist eine wunderbare Gelegenheit, sie kennenzulernen. In dieser Folge Lea Wagner, mittlerweile Moderatorin der ARD-Sportschau am Samstag. In den letzten Jahren haben wir sie auch öfter am Spielfeldrand gesehen, wenn sie Spieler oder Trainer der deutschen Nationalmannschaft interviewt hat. Mir ist sie zum ersten Mal bei dieser Highclimb-WM in Katar aufgefallen und ich dachte sofort, oh mein Gott, wie gut ist die? Sie stellt gute Fragen und sie hat einfach wahnsinnig Ahnung. Ich habe danach festgestellt, dass sie aus einer Fußballerfamilie kommt. Ihr Vater ist der Fußballtrainer David Wagner. Getroffen haben wir uns in München und es hat ein bisschen gedauert, bis wir zusammenkamen. Denn Lea war wirklich pausenlos unterwegs, den ganzen Winter über. Sie hat ja auch zusammen mit Sven Hannawald die Skispringen im Ersten moderiert. Es war eine richtig schöne Begegnung, bei der auch ein bisschen gequizt wurde. Denn sie moderiert seit kurzem ein tägliches Quiz im Ersten am Nachmittag. Die ersten 3 Minuten der Aufnahme erspare ich euch, denn Lea wollte gerne den Stuhl noch ein bisschen höher haben. Aber man brauchte fast ein Studium, um diesen Stuhl richtig einzustellen. Wir krochen also beide erstmal 2 Minuten auf dem Fußboden rum, um die richtigen Hebel zu finden. Und in welcher Stellung sie dann positioniert werden müssen, so richtig hinbekommen haben wir es am Ende beide nicht. Ich habe ihr dann einfach meinen gegeben. Viel Spaß bei diesem Talk mit Lea Wagner.
Ein Podcast von SWR 3.
Lea Wagner ist da. Hallo Lea.
Ja, hallo, vielen Dank.
So, schön, dass du da bist. Unsere Sportexpertin aus dem Ersten, Moderatorin der ARD Sportschau, der heiligen Kuh. Hast du davon was gespürt beim allerersten Mal? Ich meine, es ist ja nicht ganz so wie früher, als es noch 3 Fernsehprogramme gab. Die Zeit hast du auch nicht mehr miterlebt. Aber die ARD Sportschau ist trotzdem irgendwie immer noch die ARD Sportschau. Was hast du gemerkt davon bei der allerersten Sendung?
Ja, absolut. Also bei der allerersten Sendung, das war die Sportschau Zweite Liga. Und dadurch, dass es im gleichen Studio war, aber ja ein viel weniger aufmerksamkeitsträchtiges Format, das läuft am Freitagabend in ARD One. Das haben wir seit 2021 und das ist nur die Zweite Liga und auch nur 2 Spielberichte, weil Freitagabend gibt es 2x Zweite Liga.
Weißt du, was ist? Ich wusste das nicht mal.
Viele wissen das nicht, voll schade.
Und mein Verein ist in der Zweiten Liga.
Was ist dein Verein?
Der HSV.
Oh, der HSV. Wir haben ganz oft Freitagabend den HSV. Ganz viele kennen aber die Sendung nicht, was total schade ist, weil es super ist, weil die Spielberichte meistens um die 12 Minuten sind und man halt einfach dann im Free-TV seinen Verein sehen kann Freitagabend. Das haben wir seit 2021 und ich durfte die Sendung eben machen, schon 2 Jahre und es ist im gleichen Studio. Also es ist viel kleiner, weil es ja nur 2 Anmoderationen sind und weil einfach, du weißt, es gucken nicht so viele Leute drauf und so und es schreiben nicht so viele Leute darüber. Und deshalb durfte ich 2 Jahre schon in diesem Studio stehen und das war für mich natürlich ein Riesenvorteil, dann bevor die Samstag-Sportschau zum ersten Mal für mich losging, dass ich das Studio kannte. Und dann habe ich mich da schon ein bisschen heimischer gefühlt.
Einmal, das ist ein komplettes Versagen der ARD.
Dass man das nicht kennt.
Ja, dass selbst jemand wie ich, der Fußball interessiert ist und in dem Fall wirklich gucke ich überwiegend Zweite Liga, dass ich das nicht wusste. Also ich meine, ich gucke meinen Verein dann in dem Fall auch bei Sky, aber trotzdem, ich hatte davon noch nie gehört.
Ja, das ist total schade, weil ganz viele haben ja auch nicht die ganzen Pay-TV-Sender. Mittlerweile ist man wirklich arm, wenn man alles hat. Also Sky, DAZN, Amazon Prime, dann hast du RTL noch da. Pay-TV, glaube ich, ist immer noch im Pay-TV, wenn du Euroleague und so gucken willst. Und es ist einfach eine super Möglichkeit, seinen Verein dann Freitagabend, 22.30 Uhr, recht spät. Aber eigentlich super, weil dann guckst du 20.30 Uhr, wenn du Pay-TV hast, noch irgendwie Bundesliga. Und danach dann kannst du Zweite Liga die 2 Spielberichte gucken. Aber jetzt haben wir vielleicht einen Zuschauer mehr Freitagabend, Christian, mit dir.
Ja, möglicherweise. Was hast du alles zu Hause gebucht? Das ganze Paket, damit du alles gucken kannst?
Also ehrlich gesagt muss ich das sparsam aufdröseln. Wenn ich da ganz ehrlich bin, bezahle ich, glaube ich, nur Amazon Prime. Mhm. DAZN teile ich mir mit meinem Vater.
Sehr gut.
Sky teile ich mir auch mit meinem Partner. Und Amazon Prime hat immer meine kleine Schwester gezahlt, weil sie noch studiert hat. Und deshalb war ich immer auf ihrem Amazon-Account dann auch noch. Jetzt studiert sie nicht mehr. Dann habe ich natürlich großzügig gesagt, komm, jetzt übernehme ich das Ding. Aber sonst.
Ja, wobei bei Amazon Prime ja gar nicht so viel Bundesliga läuft. Oder läuft da jeden?
Nee, da läuft Champions League.
Wollte gerade sagen, da läuft Champions League.
Man muss es wirklich halb studiert haben, oder? Also zwei Semester muss man wahrscheinlich belegt haben, um wirklich deinen Überblick zu haben. Ach, und RTL zahlt meine Schwester auch. Okay. Das hat sie auch.
Aber du hast alles dann. Also,
ich habe alles, ja. Aber muss ich auch.
Ich hätte sonst gedacht, dass eventuell der Arbeitgeber das alles zahlt.
Nein, das macht er nicht.
Damit du informiert bist.
Nein, ich könnte ja dann vor Ort immer schauen, wenn ich... Also vor Ort könnte ich es mir immer angucken, im SWR hatten wir immer alles und so, aber wenn ich das zu Hause bequem auf dem Sofa aus Recherchegründen sehen will, dann muss ich mich da selbst drum kümmern. So.
Aber nicht nur Sport, vor allem auch mit Fußball und Skispringen ist bei dir ganz groß. Du hast auch eine Quizshow seit ein paar Tagen in diesem Fall, frag mich mal was Leichteres. So, pass mal auf, Quiz und Sport, da musste ich sofort denken an Sebastian Jacobi, einen der Jäger aus Gefragt gejagt. Mhm. Du kennst ihn ja, der auch das Buch vor einiger Zeit rausgebracht hat, das ultimative Bundesliga-Fan-Quiz. Mit sehr schönen Fragen. Im Laufe der nächsten Stunde gehen wir mal so ein paar Fragen durch.
Ja.
Okay, schöne Frage. Die Geschäftsstelle welches Fußball-Bundesligisten bzw. seiner ausgegliederten Gesellschaft für den Profisport hat seit 2021 die Postanschrift Im Herzen von Europa 1.
Ja. Darf ich das beantworten oder stellen wir jetzt die Zuschauer?
Du musst es beantworten.
Ach so, ich dachte, wir fragen unsere Zuhörer.
Nein, wir fragen dich.
Ah, okay. Ich würde sagen Eintracht Frankfurt.
Bist du sicher?
Im Herzen von Europa, das ist der Spruch von Eintracht Frankfurt.
Ich muss mal nachgucken. Ich muss ein bisschen hin und her blättern, weil die Antworten, die sind...
Aber wenn du mich so fragst, hättest du auf einen anderen Verein getippt.
Nee, ich hätte es ehrlich gesagt gar nicht... Doch, es ist Eintracht Frankfurt.
Ja.
Weißt du was? Das war Frage 14 in dem Buch und ich hatte versehentlich auf der 15 die Antwort gelesen und das war Mainz 05.
Ach so.
Und da habe ich gedacht, Mainz 05. Das
geografisch nicht weit voneinander entfernt, genau. Also dementsprechend auch zutreffend, aber nein, es ist Eintracht Frankfurt, ja.
Und das müsste Lea auch wissen, denn sie hat ja in Mainz auch mal gewohnt.
Ja.
Schließlich das. Mainz 05 ist ein Verein, zu dem du welche Beziehung hast heute? Also dein Vater ist ja Fußballtrainer, der David Wagner. Der hat bei Mainz 05 gespielt als Spieler, war aber kein Trainer. Nee, war kein Trainer.
Nein,
bei
war
Mainz
kein
05.
Trainer.
Okay, okay. Welche Erinnerung verbindest du mit Mainz, Mainz 05?
Also meine wirklichen Erinnerungen an mein Leben dort sind nicht vorhanden, weil ich habe da ein Jahr gelebt.
Verstehe.
Ich bin dort geboren und bin dann mit einem Jahr da weggezogen. Dann sind wir, wo sind wir denn hin? Ich glaube, genau, Schalke. Dann sind wir schon nach Schalke. Mein Papa ist dann zu, also wir sind nach Gelsenkirchen gezogen. Der ist dann bei Schalke gewesen. Ich glaube, das war direkt danach. Und dann war Gütersloh, genau, Gelsenkirchen, Gütersloh, so war das. Aber heute sind meine Erinnerungen an Mainz immer noch frisch, weil ich da häufig bin, weil meine Familie da noch wohnt. Also meine Großeltern leben dort, meine Cousine, meine Tante, eine meiner besten Freundinnen. Also ich bin immer noch häufig dort.
Hat dein Vater auch noch einen ersten Wohnsitz da?
Nein.
Nein,
nein,
nicht. Also wo ist denn der? Der ist in England auf jeden Fall gerade.
Der ist in England gerade.
Was ist
Norwich. Norwich.
Bei
City.
Norwich ist er. Wie viele Vereine hat er denn in England gehabt? Also schon mehrere.
Bei wie vielen er trainiert hat dort?
Ja.
Der war in Huddersfield.
In Huddersfield?
Und da war er sehr lange, da ist er auch aufgestiegen und hat dann ein Jahr die Klasse gehalten in der Premier League und ist dann freigestellt worden und ist dann nach Deutschland. Und danach war er ja auf Schalke, Trainer, genau. Ja. Also zwei Vereine. Dann war er nochmal in Bern und dann wieder England, Norwich, ja.
Dieser schöne Begriff freigestellt, oder?
Ja.
Der klingt so beschönigend, oder?
Ja, freigestellt. Also entlassen stimmt ja nicht so richtig. So, du kannst ihn ja, du kannst Trainer ja, außer man... Wobei, dann ist es ja eigentlich auch eine Einigung, eine gemeinsame Entscheidung. Also es ist immer eine Freistellung, weil im Prinzip ist derjenige ja noch beschäftigt. Es ist ja kein außerordentlicher Kündigungsgrund, Erfolglosigkeit.
Und er verdient ja auch vor allem noch sein Geld. Also ich als HSV-Fan...
In Grenzen,
ich glaube,
ja.
Zu einem Zeitpunkt hatten wir einfach drei Trainer auf der Gehaltsliste, zeitgleich.
Ja. Das ist immer eine Frage des Vertrags, klar, aber im Prinzip sind die halt einfach freigestellt. Und genau, und dementsprechend kommt es dann manchmal dazu, dass Vereine wie der HSV drei Trainer gleichzeitig bezahlen.
Ja. Aber wir sind ja besser geworden. Also wir haben ja jetzt einen langen Atem mittlerweile. Muss
bei
man ja
Trainern?
Sagen. Naja, hier der letzte, unser Tim Walter, war jetzt fast drei Jahre. Also, also mittlerweile geht's.
Mittlerweile geht's, wobei jetzt gerade halt jüngste Ereignisse auch schon wieder freigestellt worden, deshalb
und
gespannt, was kommt.
Und war das trotzdem eine gute Entscheidung? dass der HSV sich von einem Tim Walter, wo irgendwie das Gleichgewicht zwischen Offensive und Defensive am Ende nicht so gestimmt hat und man zu viele Tore kassiert hat. War das nicht am Ende doch eine gute Entscheidung?
Ich glaube, da kannst du als HSV-Fan wahrscheinlich viel mehr zu sagen, Christian. Da bin ich nicht nah genug dran. Aber alle HSV-Fans, mit denen ich gesprochen habe, die haben sich über die Entscheidung gefreut. Das ist jetzt nicht repräsentativ, aber es gibt so 3, 4 bei der Arbeit, die sehr, sehr, sehr mit dem HSV immer mitfiebern. Und die waren eher so, boah, da muss was gemacht werden auf der Trainerposition.
Und dann läuft es trotzdem nicht so neu rund.
Nee,
ne?
Bisher nicht
so. Mit dem neuen Trainer.
Aber das ist ja oft so, ne? Am Ende ist es vielleicht doch nicht immer der Trainer, aber es ist halt das leichteste Rad, an dem du drehen kannst.
Und wenn der neue Trainer irgendetwas Neues installieren will, dann geht das halt nicht von heute auf morgen. Da braucht man auch so ein bisschen Atem.
Ja. Ja.
Abi hast du gemacht in Weinheim, beziehungsweise in Lützel, Sachsen. Was ja? Lützel, Sachsen.
Lützel, Sachsen hat keine eigene, also weiterführende Schule. Ich war in Lützel, Sachsen auf der Grundschule und habe dann aber Abitur in Weinheim gemacht. Lützel, Sachsen ist quasi ein Vorort von Weinheim, gehört auch zu Weinheim.
Und hat einen Sportverein.
Ja.
Also, warst du im Sportverein?
Ja, ich habe Volleyball gespielt.
Ah.
Erst in Lützel, Sachsen und dann bin ich nach Hohensachsen gegangen und habe da Volleyball gespielt. Bei uns gibt's alles. Lützelsachsen, Hohensachsen, Großsachsen.
Schaffst du das heute auch noch mit dem Volleyball? Dann ist es ja so ein Mannschaftssport. Das kann man nicht wie Tennis mal einfach so nebenbei machen. Das ist ein bisschen
leider
schade,
nicht.
Ne?
Ich habe während meines Studiums in Stuttgart dann habe ich noch gespielt in der Unimannschaft. Das war Mix. Und dann aber nur noch Beachvolleyball, wann immer ich es schaffe.
Dann bist du gar nicht so oft umgezogen, oder? Also ich meine, die Vita mit Mainz und Gütersloh und Gelsenkirchen, aber wenn du schon in Lützelsachsen...
ist nicht so leicht, das ist gut, um die Zunge aufzuwärmen.
Wirklich, Lützelsachsen, ist wirklich nicht einfach. Lützelsachsen. Aber wenn du da schon auf der Grundschule warst, dann bist du gar nicht so ein Umzugsopfer als Kind gewesen.
Als Kind überhaupt nicht. Das war alles, bevor ich dann auf die Schule kam. Meine Schwester musste einmal Schule wechseln. Da hatte ich schon Abi gemacht, da ist mein Vater nach Dortmund gegangen und meine Mutter und meine kleine Schwester sind noch mitgezogen und da hat sie die Schule gewechselt. Aber sonst, ich bin nur, an den Umzug erinnere ich mich nicht mehr, von Mainz dann nach Gelsenkirchen, dann Gelsenkirchen-Gütersloh und dann kam schon Weinheim.
Und Vater ist nach Dortmund, da hat er dann trainiert. Die zweite Mannschaft oder so.
Genau.
Dann trainiert parallel, glaube ich, zu Kloppo.
Genau.
In der Zeit. Ne? Ich fand das ganz interessant mit deinem Vater. Der war mir nie ein Begriff und plötzlich war da ein deutscher Trainer, der in England erfolgreich war. Ich meine, du weißt nicht, wovon ich rede, es sei denn, du hast es von anderen gehört. Aber da tauchte plötzlich ein deutscher Trainer auf, der auch hoch gehandelt wurde, von dem man noch nie gehört hatte, weil er im Ausland war. Wobei, wir haben es auch mit einigen Spielern hier. Robin Gosens, der ist ja auch in Italien, glaube ich, groß geworden.
Ist
Gosens, ne? Hatte noch nie in meinem Leben von Robin Gosens
Bergamo
gehört.
Bergamo, ja, der hat es hier nicht geschafft. Genau, und der ist ganz, ganz früh schon ins Ausland. Weiß ich gar nicht mehr genau, ob das Niederlande oder so war, aber der hat in Deutschland nie Fuß gefasst und kam jetzt halt erst zur Union Berlin und dann wurde er ja quasi über die Nationalmannschaft eher in Deutschland bekannt, bevor er überhaupt in der Bundesliga gespielt hatte. Ja, das war für ihn echt eine spannende Fügung, weil die damals mit der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund war erst sehr erfolgreich, ist aufgestiegen, was keiner erwartet hatte, Ziel war irgendwie Klassenerhalt und dann sind sie aber abgestiegen, 2 Jahre später, und haben selbst in der Regionalliga sehr, sehr viel verloren. Es war ganz schwierig, weil halt einfach die besten Spieler natürlich weg waren und so. Und man muss sich dann erstmal wieder an den neuen Spielstil auch in dieser Liga adaptieren. Und dann kam Huddersfield als englischer Zweitligist und hat ihn da aus der Regionalliga in Deutschland geholt, kam irgendwie auf ihn.
Ja, aber wie, fragt man sich.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es bis heute nicht. Ein sehr gutes Trainerscouting, würde ich rückblickend behaupten. Weil auch da war dann das Ziel. Also der Verein war jetzt wirtschaftlich nicht super aufgestellt und da war auch das Ziel, irgendwie die Klasse zu halten. Dann ist er halt mit denen aufgestiegen. Und auf einmal hat sich dieser Verein in der Premier League wiedergefunden. Das war eine wunderschöne Zeit, ja.
Was hast du mitbekommen von deinem Vater, der Spieler war bei Mainz? Was hast du als kleines Mädchen davon mitbekommen damals? Schon alles.
Ich war zu klein. Also da war ich wirklich
das
Baby, als ich da schon mit im Stadion war. Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß sowieso aus seiner Spielerzeit nicht mehr so viel. Eigentlich gar nichts, wenn ich ehrlich bin.
Aber diese Trainerzeit hast du mitbekommen.
Genau.
Und Trainer ist natürlich wirklich so ein Fulltime-Knochenjob. Als Fußballspieler trainierst du manchmal 3 Stunden am Tag, wenn es hochkommt. Spielst 6 Stunden Playstation und hast noch viel Zeit. Also ich zitiere einen Trainer übrigens, das ist nicht meine Analyse. Aber als Trainer bist du 24 Stunden im Dienst. Das heißt, der Trainerjob deines Vaters hat natürlich diese Familie unglaublich geprägt. Das ist einer von wenigen Jobs in diesem Bereich, die es gibt. Ja. Deswegen ist es auch besonders toll. Aber man hat auch so besonders wenig Zeit. Wie viel hast du von seinem Alltag, auch von überhaupt vom Trainerdasein, mitbekommen?
Also erstmal muss man sagen, ich glaube, als Spieler kann das heute so sein. Früher war das ja nicht so. Da hat man wirklich einen Bruchteil von dem verdient, als mein Vater noch aktiv war. PlayStation gab es auch noch nicht. Und er war halt, mein Vater ist mit 21 Papa geworden und hat da eben eine Familie zu ernähren gehabt, hat dann ja auch studiert, Sport und Biologie, Gymnasiallehrer, und er hat auch sein Referendariat und so alles gemacht, hat das noch nebenbei gemacht.
Also, und da hat er den Kloppo kennengelernt, beim Lehrerstudium, beim Referendariat?
Nee, da nicht, in Mainz halt. Die haben ja zusammen gespielt, die haben zusammen in Mainz gespielt.
Sogar gespielt,
Genau, die waren Mitspieler und kennen sich von damals. Stimmt. Genau, und dann hat er in Darmstadt, glaube ich, war es noch. Bei Darmstadt hat er noch gespielt und hat nebenbei in Darmstadt studiert. Und nicht irgendwie Fernstudium, sondern vor Ort. Und hat das alles noch irgendwie parallel gemacht. Und vom Trainerdasein habe ich natürlich mehr mitbekommen, weil das die Phase war, als er dann Lehrer war. Und meine Mama hat ein bisschen erleichtert ausgeatmet, weil sie gedacht hat, okay, jetzt hat das ständige Umziehen ein Ende. Jetzt fassen wir endlich mal Fuß. Ja. Und ihm hat es aber so gefehlt. Und dann kam ein Angebot aus Hoffenheim. Da war ich, glaube ich, 13 oder so. Das war bei mir gerade so ein bisschen Pubertät. Und dann war Papa wieder im Fußball und da war ich ganz oft mit meiner besten Freundin Alexia. Damals war ich ganz viel in Hoffenheim, das ist nicht so weit von Weinheim, und habe da zugeguckt am Wochenende. Da hat er erst die U23 und dann die U19, glaube ich, trainiert.
Du warst interessiert, aber richtig.
Ab da war ich total interessiert. Da war ich echt am Start.
Ab 13 erst.
Ja. Aber davor nicht so, nee.
Das heißt, du warst mit im Stadion. Was hast du von den Spielern mitbekommen?
Wobei, Stadion war ja nicht so richtig. Das war halt so ein bisschen Bolzplatz. Ne? Das war halt die zweite Mannschaft von Hoffenheim, U19 dann.
Stimmt,
die hatten ihre Spiele nicht in irgendeinem Stadion. Also was ich noch weiß, ist, wie wir da halt irgendwie an der Seite standen. Und da waren noch 10 andere Zuschauer. Aber da waren wir oft dabei tatsächlich, ja.
Das heißt, dieser Sportvirus oder aber auch diese komplette Begeisterung für Fußball, die ich dir attestiere. Wann hat es angefangen bei dir?
Da so würde ich sagen. Wobei da eben auch noch in Maßen, da habe ich nicht viel Fußball geschaut. Ich weiß auch gar nicht, wie es damals war, welche Spiele man überhaupt sehen konnte. Also ich meine jetzt im Fernsehen. Sondern da war es einfach so, dass ich über das Mitfiebern für meinen Vater dann zum Mitfiebern beim Fußball kam. Also es war erst den Papa unterstützen, bevor man wirklich die Begeisterung für den Sport hat. Es war lange nicht so. Es war halt der Job des Vaters. Und deshalb stand man da dahinter und war dabei und war halt natürlich mit dem ganzen Herzen dabei. Und irgendwann wurde man natürlich besser, konnte erkennen, ob ein Spiel gut war, ob ein Spiel schlecht war. Papa hat viel gefragt, wer hat dir gut gefallen, was hat dir nicht so gut gefallen und so. Und
Hat er dich aber ernst genommen?
Ja, total. Also uns alle drei. Meine Mama, meine Schwester hat immer viel, viel gefragt. Gerade meine kleine Schwester hatte richtig Ahnung, als ich noch mich viel weniger interessiert habe. Genau, und als er dann nach Dortmund ist, und da war es dann auch so, da war es dann einfach nochmal größer. Dann haben sie auch im Stadion gespielt, Rote Erde, das ist neben dem Westfalenstadion. Und da waren wir viel da und dann ging es dann eben in die Crunchtime Richtung Aufstieg und so. Und das war schon super emotional und dann spätestens da hat es mich so richtig gepackt, ja.
Im Stadion Rote Erde ist auch schon gut Stimmung, oder?
Ja, total. Da haben natürlich dann manchmal die Ultras, wenn es gepasst hat, dass die Profis Samstag gespielt haben und die Amateure Sonntag oder so, waren da teilweise richtig, richtig viele und haben Stimmung gemacht. Das war super. Da gab es Choreos für die zweite Mannschaft in der Regionalliga.
Krass.
Ja.
Dazu eine weitere Frage aus diesem ultimativen Bundesliga-Fanquiz-Buch von Sebastian Jacobi. Das Wuhle-Syndikat, die Hammerhearts und die East Devils sind die Ultra-Fangruppen welches aktuellen Bundesliga-Vereins?
East Devils.
Ja, die East Devils. Muss also Ostkurve wahrscheinlich sein. Und warum der Hammer? Die Hammerhearts und vor allem Wuhle-Syndikat. Wuhle.
Worauf Wuhle. Wie schreibt man Wuhle in dem
Wuhle? W-U-H-L-E. Wuhle. Erinnert das an irgendeinen Berliner Verein? Die Wühlheide? Nee.
Hammers. Hammers ist ja eigentlich West Ham.
Ah, West Ham. Das ist halt ein Bundesliga-Verein. Mhm.
Okay. Das weiß ich nicht.
Es ist Union Berlin.
Union Berlin.
Es ist Union Berlin, an der alten Försterei.
Ah ja.
Ach, guck mal, aber die heißen dann doch irgendwas mit Wuhle. Interessant. Was macht deine kleine Schwester denn heute, die ja zu dem Zeitpunkt so viel mehr Ahnung, als du hattest.
Ja, hatte sie wirklich. Und ich bin ja 5 Jahre älter. Also so, da war ich schon, keine Ahnung, 15 und sie war 10 und die hat echt, hat sich da reingefuchst und hatte wirklich viel Ahnung. Kannte auch jeden Spieler und so, kannte deren Historie, von welchem Verein die kamen und so. Die hat sich wirklich da richtig viel interessiert. Die hat gar nichts in die Richtung gemacht. Meine Schwester hat Soziale Arbeit studiert und arbeitet hier in München in einer in Obhutnahme.
Ach, wie toll.
Das ist quasi ein Kinderheim, sollte man nicht sagen, ein Wohnheim für Kinder, aber vor allem die quasi Erstaufnahmestelle, wenn sie aus ihren Familien rausgeholt werden durch das Jugendheim und dann eben dort sind, bevor sie weitervermittelt werden in eine feste Wohngruppe oder zu Pflegeeltern. Und da arbeitet sie.
Ach, wie schön. Die hat sich aber auch gefreut, oder? Dass du dann irgendwann permanent am Platz standest.
Ja. Ja, die kommt manchmal mit. So beim Skispringen besucht sie mich manchmal. Das findet sie dann schon cool. Aber ich finde ihren Job genauso cool. Ich besuche sie auch manchmal und schaue bei ihr vorbei bei der Arbeit. Wenn ich Zeit habe, finde ich das ganz schön und mir tut es gut, wenn ich da auch mal was ganz anderes mache und mich da so ein bisschen ehrenamtlich engagiere. Also einfach nur mit denen. Wir haben mal draußen im Garten gekickt, so ein bisschen zusammen da. Und das ist echt ein unfassbarer Job, den sie da macht.
Und die kennen dich aus dem Fernsehen, die Kinder dann teilweise, oder?
Nee, nein, die dürfen auch gar nicht so viel Fernsehen. Also ganz selten, aber so.
Aber ich hätte sein können, dass die auch mal Fußball gucken dürfen. Oder du bist ja dann auch hier On-Field-Reporterin und stehst auch am Spielfeldrand. Du interviewst die Jungs aus der Nationalmannschaft bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft. Aber okay, dafür sind sie zu klein.
Aber das ist, glaube ich, auch völlig egal. Also du bist wahrscheinlich nur cool und angesagt, wenn du dir Zeit nimmst und mit denen spielst. So.
Ja. Das ist auch richtig.
Das ist das Wichtigste,
so.
Ja.
Hat deine Schwester einen Verein?
Nee, Papa.
Papa. Und so ist es bei dir vermutlich auch,
ja,
oder?
Ja, Norwich.
Welcher
dann.
Verein soll denn da übrig geblieben sein? Norwich ist für dich jetzt auch so der Verein, der dich am meisten interessiert.
Ja, absolut. Da fiebert man am meisten mit, also das ist einfach so.
Wie bist du nach München gekommen? Weil wir sind jetzt in München,
wir treffen
uns gerade
in
deiner Heimatstadt. Ansonsten bist du natürlich in Köln für die ARD Sportschau. Du bist für die SWR-Sportsendung, bist du in Stuttgart. Mhm. Da hast du auch lange gewohnt, da hast du studiert auch.
Genau.
Aber jetzt in München.
Ja, jetzt in München. Es war einfach so, dass ich viel umgezogen bin die vergangenen Jahre. Und dann überlegt habe, dadurch, dass ich sowieso so viel pendle, auch durch Skispringen und immer verschiedene andere Produktionen. Die Quizshow haben wir in Hamburg gemacht. Ist es prinzipiell irrelevant, wo ich wohne. Und dann bin ich nur danach gegangen, wo die meisten Menschen wohnen, mit denen ich ganz eng verknüpft bin. Also wo so meine Herzensmenschen wohnen. Und das ist einfach in München. Meine Schwester lebt hier. Viele enge Schulfreunde noch von damals und sowieso aus dem Studium noch sind nach München. Und
echt? Alle nach München?
Ich habe mich hier
gegangen.
Wohlgefühlt. Genau, ich habe hier schon mal gelebt und habe dann gedacht, komm, München ist, glaube ich, eine gute Entscheidung gerade. Ja. Okay.
Es hatte nichts damit zu tun, dass hier ein sehr dominanter Fußballverein.
Der aktuell nicht ganz so dominant ist.
Ist das nicht ein Segen? Ist das nicht einfach auch
für die Liga ist es ein Segen, ja. Also, absolut, das kann man schon so sagen.
Also für alle, außer Bayern-Fans natürlich.
Ja.
Aber wie verkraften Bayern-Fans das? Ich habe mich noch gar nicht umgehört, weil der Verein mir jetzt auch nicht so nahe steht. Aber wie verkraften die Bayern-Fans das gerade? Ist denen das auch überwiegend egal, halt dann nächstes Jahr wieder? Jetzt haben wir auch genug gewonnen.
Boah, ehrlich gesagt muss ich auch überlegen, ob ich mich zuletzt mit einem Bayern-Fan unterhalten habe.
Oder gibt es einen Bayern-Fan, der auch wirklich geweint hat? Mit 16 Punkten Abstand in der Bundesliga jetzt.
Fällt mir jetzt keiner ein, aber es gibt auch bei uns im Umfeld nicht so viele Bayern-Fans, lustigerweise. Also so in der Sportredaktion kenne ich eigentlich keinen Bayern-Verein. Da kenne ich mehr HSV-Vereine. HSV-Fans und die haben schon Grund zu weinen gehabt zuletzt, ja.
Aber interessant, oder? Dass der HSV in ganz Deutschland so unglaublich viele Fans irgendwo überall sitzen hat.
Wie kamst du zum HSV?
Ich komme aus Hamburg.
Ah, ja.
Ich bin als kleiner Junge in meinem Volksparkstadion gewesen mit dem Vater. Mhm. Also ich bin mit dem Verein aufgewachsen. Und dann natürlich die große Zeit mit Kevin Keegan. The Mighty Mouse aus England.
Ja, das entwickelt sich dann dadurch. Und dann kriegt man es nicht mehr los.
Sensationelle Zeiten. Naja. Welche Rolle hat denn unsere wunderbare Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006? Das Sommermärchen. Sommermädchen. Mhm. Welche Rolle hat das bei dir gespielt in deiner Begeisterung für Fußball, für Sport?
Eine große. Das haben wir schon sehr, sehr gelebt. Wir haben damals in einer Wohnung gewohnt in Weinheim und die hatte einen Gemeinschaftsgarten für alle Mietparteien quasi angrenzend an einen anderen Garten, wo unsere engsten Freunde gewohnt haben in Reihenhäusern. Und dann haben wir immer mit den ganzen Kindern aus der Nachbarschaft draußen gesessen und ein Elternpaar war immer dran. Eine Familie war immer an der Reihe, dann den Fernseher irgendwie rauszuschaffen. Dann haben wir da mit 20 Leuten oder so, bevor es das Wort Public Viewing wahrscheinlich gab, schon irgendwie unser eigenes Public Viewing gemacht. Und das dort immer zusammengeschaut. Und das war total, es war ein wunderschöner Erinnerung. Es war auch echt ein schöner Sommer. Und ich durfte damals einmal ins Stadion, Togo gegen Frankreich. Ah. Hat mein Onkel uns irgendwie Karten besorgt und das war toll.
Togo gegen Frankreich, wo ja. war's?
Oh, ich glaube, das war in Frankfurt.
Okay, war gar nicht so weit
aber
weg.
Aber ich weiß es gar nicht mehr so genau.
2-0 für Frankreich?
Ja.
Weißt du das Ergebnis auch? Ja.
Togo gegen Frankreich. Es war wirklich 2-0. Wusstest du es jetzt oder hast du geraten?
Ich hab's irgendwann mal nachgeschaut.
Ah, aber es war wirklich 2-0,
es
ja.
Es war wirklich 2-0. Ja. Ich hätte keine Ahnung, dass das jemals 2-0 war.
Oh, ich dachte gerade, Wahnsinn.
Okay. Aber das war dann schon wirklich auch was Besonderes, dieser Sommer. Ne? Und der war auch wirklich so warm und so viel Sonne.
Der war ein Traum, oder? Ich finde, wenn man zurückdenkt und die Augen zumacht, dann sieht man irgendwie nur Fröhlichkeit und Lachen und lange, warme Sommerabende. Und es war einfach, es sind nur schöne Erinnerungen.
Das Interessante war, als ich dann den Kinofilm geguckt habe, zum Sommermärchen von Sönke Wortmann, da hat es so unglaublich viel geregnet in diesem Film. Und die Mannschaft fuhr mit dem Bus durch Regen in dem Film.
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es einmal geregnet hat.
Nein, und ich nur... Wo waren die? Wo hat es geregnet? Es waren doch einfach 4 Wochen lang, war einfach nur Sommer und Sonne. Die haben aber Regen in dem Film.
In meiner Erinnerung war es immer schön.
Ja, es war ja auch eigentlich immer schön. Ja. Und irgendwo muss es mal geregnet haben. Und das haben sie im Film mit abgekühlt. Das war wirklich ganz kurios. Ja. Wie sehr hat dein Vater als Trainer eigentlich, sag ich mal, wenn es mal nicht so lief, verloren, eine schlechte Stimmung, eine Enttäuschung auch mit nach Hause gebracht? Denn ihr konntet ja nie ein normales Wochenende haben. Familie macht Ausflüge. Das war bei euch halt anders. So ist es halt normal. Und viele Trainer, die nehmen das mit nach Hause und die können auch nicht so schnell abschalten. Und die leben ja auch unter einem relativ großen Druck. Wenn es mal schiefgegangen ist, verloren. Wie war Vater dann am Samstagabend bei euch?
Also aus Spielerzeiten kann ich mich da nicht mehr dran erinnern.
Da warst du ja noch zu klein.
Aus Trainerzeiten... Auch in der Zeit, in der ich noch zu Hause gewohnt habe, nicht mehr so. Okay. Weil als er dann nach Dortmund ist, bin ich ja schon ausgezogen. Ich habe mit 17 Jahren Abi gemacht, bin recht früh ausgezogen und deshalb sind auch da die Erinnerungen nicht mehr so präsent. Und mittlerweile, finde ich, schafft er das sehr gut. Also es gibt für ihn keine bessere Ablenkung, als wenn wir mal alle da sind. Und da kann er es dann echt gut beiseite legen. Dann hat für ihn einfach Priorität, dass wir eine gute Zeit haben. Und dann switcht er sofort die Rolle und ist Papa und sagt, worauf habt ihr Lust? Was wollen wir machen? Sollen wir das? Und kann das sofort im Stadion lassen, um einfach für uns da zu sein und sich dann irgendwie daran zu erfreuen, dass wir eine gute Zeit haben. Und das ist schon, das gelingt ihm gut mittlerweile.
Was antwortest du denn als erstes? Worauf habt ihr Lust? Was wollt ihr machen? Was sagt Lea?
Also jetzt in Norwich, ich war erst einmal da tatsächlich.
Aber ihr sucht ihn dann auch mal mit der Familie?
Ja, also ich leider sehr selten, weil ich halt meistens eben auch arbeite. Ja, meine Schwester war schon häufiger da, meine Mama versucht so ein bisschen hin und her zu pendeln, die ist auch häufig da. Norwich ist super schön, ist einfach nicht so leicht zu erreichen.
Es klingt so grau. Aus irgendeinem Grunde habe ich Norwich, es ist an der rauen Küste liegt es ja. Ne?
Ja, aber es liegt an der Küste, wie fantastisch ist es, an der Küste zu liegen, ist voll schön. Aber also das Wetter ist oft nicht so gut, das stimmt schon.
Oder irgendwie.
Aber es ist eine wunderschöne Stadt, also traumhaft. Man hat das Gefühl, man ist absolut in die Harry Potter Filmkulisse gereist. So sieht's da aus. Und meine Antwort ist da eben Stadterkunden. Ich liebe es zu Fuß. Ich war jetzt vergangene Woche in Paris, das erste Mal in meinem Leben für ein paar Tage mit einer Freundin. Wir sind jeden Tag über 20 Kilometer zu Fuß die Stadt erlaufen. Hatten teilweise echt 30 Kilometer abends auf dem Handy, weil ich es liebe, mich einfach treiben zu lassen, alles aufzusaugen und muss gar nichts machen. Einfach nur von Stadtviertel zu Stadtviertel spazieren. Und das ist auch in Norwich toll.
Ja, das ist ein Geschenk, wenn man einfach mal drauf losläuft. Ja. Wenn man nicht eine gewisse Strecke abläuft, sondern sich treiben lässt.
Ohne Ziel.
Manche machen ja auch irgendwie immer jede zweite links, jede dritte rechts.
Ach, das muss ich auch mal probieren.
Und gucken dann, wo sie hinkommen. Man entdeckt halt Dinge, die man sonst nicht entdeckt hätte. Ja. Man läuft halt nicht an Notre Dame vorbei, ne? Und vielleicht auch nicht am Eiffelturm.
Ja, bin ich. Durch Zufall, tatsächlich. Auf einmal gucke ich so, ja, Champs-Élysées, ah, das kenne ich doch. Ah ja, hier, aus dem Fernsehen, Tour de France. Also da war ich bin tatsächlich an schönen Sachen vorbeigelaufen, die gar nicht mein Ziel auf dieser Route waren. Aber ich habe sie dann wahrgenommen. Aber eben auch viele schöne Sachen, die man sonst in keinem Reiseblog findet, ja.
In deiner Funktion als Reporterin dann am Spielfeldrand oder wenn du auch die Spieler der Nationalmannschaft interviewst oder auch die Trainer natürlich befragst, vor allem jetzt mal die Trainer, hast du ein besseres Gespür dafür, was man einen Trainer fragt und was nicht in der Situation? Denn du weißt ja, wie ein Trainer, und wenn es auch nur ein Trainer ist, na, du weißt auch, wie der Kloppo tickt, aber das wissen, glaube ich, alle, der macht ja aus seinem Herzen keine Mördergrube. Aber hast du ein besseres Gespür dafür?
Ich glaube, Gespür ist nicht das richtige Wort dafür, weil Gespür würde ja bedeuten, dass es einfach bei mir intuitiv so ist, dass ich da über mehr Empathie verfüge. Ich habe vielleicht einen größeren Erfahrungsschatz als andere, wie das beim Trainer gerade ankommt, durch Gespräche, weil ich einfach viel frage. Ich frage viel, kann man das so fragen? Kann ich das so machen und so? Oder
wen fragst du?
Auch meinen Vater.
Okay, kann man das so fragen? Okay, was hättest du den zum Beispiel gefragt? Papa, kann man das fragen nach dem Spiel?
Gerade jetzt, wenn wir bei der Nationalmannschaft sind, als es in Katar schon sehr kritisch war und sein musste, weil es einfach nicht gut war, da dann aber den richtigen Tonfall zu finden und auch offene Fragen zu stellen. Manchmal fragt man sehr geschlossen und setzt die eigene Meinung voraus, um dann noch so ein, oder wie sehen Sie es, hinten ranzuhängen so.
Ja. Oder auch ein bisschen provozieren natürlich auch dadurch. Ne?
Und vielleicht ist es, also ich bin eher Fan davon, recht offen zu fragen. Und wenn dann die beiden Sichtweisen nicht übereinstimmen, kann man ja immer noch reingrätschen und sagen, ich habe es anders gesehen, so und so. Und dann entwickelt sich vielleicht eine Diskussion oder ein kontroverses Gespräch daraus. Aber vielleicht erstmal offen mit einer Frage reingehen und so ein bisschen auch das Gespür für den anderen haben.
Bei dir ist mir immer aufgefallen, deine Fragen sind extrem druckreif. Da wirkt nichts, so eine Frage so kurz mal so zusammengeschustert aus der Situation, ist immer sehr clean. Hast du das ganz bewusst auch mal gelernt? Kann ja sein, dass man das an der Hochschule einfach über das Fragestellen so lernt. Also so ist es perfekt natürlich, aber...
Das freut mich, vielen Dank. Aber ich glaube, also was ich versuche, ist nicht zu viel Raum einzunehmen. Weil die Leute wollen ja den Spieler hören oder den Trainer oder wen auch immer man da so vor dem Mikrofon hat. Und dann ist man sehr getaktet. Dann hat man nur diese 90 Sekunden nach dem Spiel. Und dann werden die weiter von der FIFA gedrängt zum nächsten, zum nächsten. Und wenn ich dann auch schon mit meinen Fragen 45 Sekunden fülle, dann ist es eher problematisch. Und deshalb versuche ich da einfach auf den Punkt zu sein und nicht zu viel auszuschmücken.
Wie bist du zum Sportjournalismus überhaupt gekommen? Wann hat es da Klick gemacht? Eigentlich kannte ich dich noch nicht, bevor ich dich bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gesehen habe. Da hast du auch zum ersten Mal die Fragen gestellt an die Mannschaft vor Ort, oder?
Da war ich zum allerersten Mal.
Und ich dachte ganz kurz, wer ist das? Und der erste Blick, man ist natürlich etwas irritiert. Das ist eine sehr junge Frau und die stellt jetzt hier die großen Fragen. Mhm. Und das wirklich Faszinierende war, du hast genau zwei Fragen gestellt, du hast zwei Sätze gesagt und ich habe nur gedacht, oh mein Gott, die hat so Ahnung.
Oh, wie schön, vielen Dank.
Ja, ich habe es dir auch damals geschrieben, glaube ich, und habe dir eine E-Mail sogar geschickt.
Ja, du hast
sogar
mir eine sehr nette E-Mail nach Katar geschickt.
Und es war ein so tolles Erlebnis, weil man ist ja dann natürlich, man ist erstmal skeptisch. Warum? Okay, ich kenne sie gar nicht. Wo kommt sie her? Warum habe ich sie noch nie gesehen? Ich hatte halt die Sportschau nicht gesehen. Weißt du, zweite Bundesliga auf Mann hatte ich halt nie gesehen. Und deswegen dachte ich, okay, wer ist sie? Und dann wirklich ein, zwei Fragen. Es war die Art, wie du gestellt hast, die Frage. Es war die Frage, die du gestellt hast. Und ich wusste sofort, die hat total Ahnung. Sie ist krass. Woher hat die diese Ahnung? Und dann habe ich später gelesen, Vater ist Fußballtrainer. Und dann habe ich gesagt, die hat richtig Ahnung vom Geschäft. Oh. Die kennt sich einfach wahnsinnig aus. Also es war ein toller Moment, auch für mich vom Fernseher.
Ja. Das ist ein ganz schönes Kompliment gerade. Vielen Dank, Christian.
Wann hat es dich fasziniert?
Also tatsächlich schon sehr lange. Aber es ist natürlich immer noch ein Unterschied, ob man dann in der ARD bei so einem Großereignis präsent ist oder bei unseren Landesrundfunkanstalten, bei den Regionalsendern. Ich habe mit 15 Jahren angefangen, mein Praktikum bei der SWR Sportredaktion zu machen und bin dann da 3 Jahre später nach Abitur und während des Studiums wieder hin und habe eigentlich dann seit meinem, wie alt war ich da? Ich weiß es gar nicht, 2015, glaube ich, habe ich beim SWR angefangen in der Sportredaktion als Werkstudentin und habe da dann immer in Stuttgart den Reportern zugearbeitet, wenn die kommentiert haben. Habe da recherchiert, habe ihnen Infos zugeliefert, habe mit dem Cutter kommuniziert, während sie ihren Text geschrieben haben bei den Spielberichten und war seitdem da so drin. Wollte dann gerne auch ein Volontariat da machen, das hat leider nicht geklappt. Bin dann fürs Volontariat zu Augsburg TV gegangen. Habe da auch viel Fußball gemacht und habe einfach immer versucht, Kontakt zu halten. Und bin dann wieder zurück zum SWR in die Sportredaktion und habe da dann auch recht schnell moderiert. 2018 habe ich meine erste Fußballsendung moderiert. Samstag 17:30 SWR Sport Fußball. Das sind Drittliga-Spielberichte, Regionalliga und auch zweite Liga vom Freitagabend. Da haben sie auch die Rechte. Und das läuft eben im gesamten SWR-Sendegebiet. Habe den Sonntag dann auch übernommen. Den Sonntagabend, früher Sport im Dritten. Heute auch SWR Sport. Habe dann auch Flutlicht, früher hieß es noch, in Rheinland-Pfalz übernommen. Und dann beim Hessischen Rundfunk auch das HR-Heimspiel angefangen zu moderieren. Also habe viel, viel Sport moderiert. Aber natürlich für Menschen, die in Hamburg wohnen, nicht sichtbar. Ich war dann bei der ARD einfach noch nicht so präsent. Und das war dann einfach mit Katar das erste Mal, dass das ein größeres Publikum war.
Wie schwer war Katar für dich als Sportjournalistin? Mir tat die Fußballnationalmannschaft unglaublich leid. Die wollten einfach nur Sport machen und Fußball spielen, wie alle anderen Nationen, muss man fast sagen. Mir war das vorher so nicht bewusst. Ich habe gedacht, dass dieses Eintreten für Menschenrechte, dass das quasi von allen Mannschaften, die dort teilnehmen, unterstützt würde. Um dann aber festzustellen, dass die Deutschen damit relativ alleine sind und eigentlich nicht die Chance hatten, wie alle anderen Vereine, sich wirklich rein auf das Sportliche zu konzentrieren. Und dann kriegst du natürlich noch diese ganze Diskussion aus der Heimat mit, wie kritisch es überhaupt bei vielen gesehen wird, dass die Deutschen überhaupt antreten. Ich kenne ja selber welche, die gesagt haben, ich gucke von dieser WM überhaupt kein Spiel. Also es fehlt komplett der Rückhalt aus Deutschland. Ja. Mir tat die Mannschaft einfach total leid. Und ich hatte das Gefühl, die haben eigentlich ziemlich gut gespielt, sogar am Anfang erst. Und es war dann auch ein bisschen Pech im Spiel. Also so ganz schlecht fand ich es jetzt eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz, du als Sportjournalistin, die ja alle Bereiche abdecken muss, auch in dem Fall, wie schwer war Katar für dich?
Also ich würde es erstmal ähnlich, so wie du es gesagt hast, unterschreiben, dass das schwierig für sie war, weil sie eine der wenigen Mannschaften waren, Nationen waren, die sich nicht auf das Sportliche konzentrieren konnten. Und für mich war es auch so, dass ich mich gerne auf das Sportliche konzentriert hätte.
Ja, klar.
Es war natürlich dann unerwartet viele Anfragen aus Deutschland zu dem Zeitpunkt des Turniers, bei dem wir damit nicht so gerechnet hätten, weil diese Bindendiskussion dann so groß war. Und alles hat über diese Binde geredet. Und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo unser Aufnahmeleiter gesagt hat, dass er das so schade fand, dass wir, ich habe aus dem Stadion geschaltet, eine halbe Stunde oder so, bevor das Spiel losging oder ein bisschen weiter im Voraus, da wären wir ja schon auf Sendung gewesen, in die Tagesschau, hatte eine Schaltposition auf dem Stadion, direkt da am Spielfeld, und in der Tagesschau wurde keine einzige Frage zum Spiel gestellt. Es war alles nur politisch. Wie hat sich der Präsident geäußert? Wird damit gerechnet, dass die Mannschaft nochmal ein Zeichen setzt, jetzt nachdem sie die Binde nicht tragen darf und so. Und es hat sich nur darum gedreht. Und es war schon nicht so leicht. Also es war natürlich nicht vergleichbar, wie hart es für die Mannschaft war, aber es war für mich als Sportjournalistin, die ich nun mal bin, und politisch einfach nur ganz normal, allgemein gebildet, würde ich sagen. Aber es ist nicht mein Kerngebiet alles. Es gehört zu meiner Pflicht, wenn ich da hinreise, mir was anzulesen, mit Menschen zu sprechen, mich zu informieren. Aber ich bin nicht diejenige, die so viel Ahnung hat, dass ich mich da hinstelle und sage, so und so ist es richtig. Und das fand ich schon schwer, dass ich da so viel nach Einschätzung gefragt wurde zu dieser Situation. Was sollte die Mannschaft tun, was nicht? Von der ich gar nicht sagen kann, ich bin da die Expertin, um das zu beantworten.
Welche Frage und welche Antwort aus diesen 3 Wochen, die es dann letztendlich nur waren, oder waren es sogar nur 2 Wochen? Es war zu kurz auf jeden Fall.
Ja.
Welche Frage, welche Antwort ist dir besonders in Erinnerung? Auch das natürlich eine besondere Herausforderung, in einer solchen Situation mit den Spielern zu kommunizieren, den Spielern Fragen zu stellen, vernünftige Antworten zu bekommen. Welcher Moment ploppt sofort auf bei dir?
Ich muss drüber nachdenken, aber ich glaube, es war Manuel Neuer, mit dem ich gesprochen hatte, nach einem Spiel, und ich kann mich an seine genaue Wortwahl nicht mehr erinnern, aber man hat schon sehr gespürt, wie nah das der Mannschaft auch geht, dass sie keine Unterstützung fühlt aus Deutschland. Und wenn du dahin fährst und das Ziel hast, für dein Land weit zu kommen und das Gefühl hast, dein Land steht aber gar nicht dahinter, dass du weit kommst, weil sie das nicht gutheißen, was du dort machst. Ob die Gründe jetzt berechtigt sind oder nicht, sei dahingestellt. Da gibt es zwei Meinungen, die absolut auch gleichberechtigt sind, weil es hat, ja, also beide Seiten haben Punkte, aber da hat man schon gespürt, dass es denen echt wehtut, dass sie dort sind und für ein Land spielen, das sie nicht unterstützt. Und das ist mir schon in Erinnerung geblieben.
Woran hast du das gemerkt bei ihm?
Er hat es schon leicht durchblicken lassen, aber allein so am Nonverbal natürlich auch. Also man hat einfach gespürt, dass es Thema ist in der Mannschaft, dass die das natürlich mitbekommen, wie geschrieben wird. Mhm. Auch irgendwie die Quoten waren ja sehr gering, ganz viele Schlagzeilen, keiner interessiert sich für die Nationalmannschaft und so und keiner schaltet mehr ein und ganz viele Umfragen dann auch mit O-Tönen, wo die Leute gesagt haben, es interessiert mich überhaupt nicht, was die machen, ich gucke das nicht, boykottiere das, die sollen machen, was sie wollen und so, es ist nicht mehr meine Nationalmannschaft. Und das wird natürlich gelesen und das kommt an und das tut dann dementsprechend wahrscheinlich auch weh.
Mhm. Noch eine Frage aus dem ultimativen Fanquiz von Sebastian Jacobi. Nehmen wir lieber. Wer ist mit 3 Meistertiteln der erfolgreichste ausländische Cheftrainer der Bundesliga-Geschichte? Interessant.
Mit aber 3 da steht nicht, welche Meistertitel, also wo?
Ich glaube, ich würde von der Bundesliga ausgehen, weil es ist ja das Bundesliga-Fanquiz.
Ach, ausländische Trainer, der hier dreimal Meister geworden ist.
Ein ausländischer Trainer, der hier dreimal Meister geworden ist.
Wie lange war denn Pep Guardiola bei Bayern?
Er war auf jeden Fall extrem erfolgreich, würde ich sagen.
Ja.
Also ich erinnere mich, wenn der HSV gegen Bayern München gespielt hat, dann haben wir immer 8-0 verloren in der Zeit. Das war der einzige Grund, warum ich froh war, dass wir irgendwann zweite Liga waren, dass wir nicht mehr gegen Bayern spielen müssen.
Gut, das ist jetzt aber noch nicht so super lange her. Also wenn er 3 Jahre da gewesen wäre, würde ich sagen Guardiola.
Ja, Pep Guardiola ist auf jeden Fall richtig.
Ist richtig, ne?
Ja. 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 Bei welchem Bundesligisten agierte mit Britta Steilmann, der Tochter des langjährigen Präsidenten Klaus Steilmann, erstmals eine Frau auf dem Managerposten? Britta Steilmann.
Oh, wo war Britta Steilmann?
Oder? Den Namen kennt man.
Ja, natürlich.
Die Antwort ist schwer. Die Antwort ist sehr schwer, auch wenn du da mal in der Nähe gelebt hast.
Bundesligisten.
Nee.
Mittlerweile Zweitligisten.
Ich würde sagen Zweit- oder Drittligist dann in dem Fall. Es ist in der Nähe von Gelsenkirchen. Es ist die SG Wattenscheid 09. Wattenscheid war das.
Okay.
Ja, wo spielt Wattenscheid?
Also nicht mehr in der dritten Liga, sagen, ne? Nee.
Also da sind die dann nicht mehr. Ja, interessant.
Ja, dann ist es doch nicht das Bundesliga-Quiz.
Wieso?
Oder waren die damals?
Ich vermute mal, dass die waren zumindest wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt dritte Bundesliga. Oder willst du sagen, Sebastian Jacobi irrt sich?
Nein, das natürlich nicht. Ich dachte, es geht um die erste Bundesliga.
Nein,
es geht nur um die erste Liga, okay.
Achso, nee, aber Bundesliga, ja, ist immer fies, oder? Bundesliga, ja. Es ist ja wirklich 1, 2, 3, aber eigentlich meiden wir vor allem die erste Liga.
Ja.
Die zweite ist inzwischen so stark.
Wobei die dritte Liga ist die dritte Liga, ist nicht die Bundesliga.
Ach, die dritte. Aber die zweite Liga ist die Bundesliga.
Genau,
ist
die zweite Bundesliga. Bundesliga aber
heißt
nicht,
es nicht dritte Bundesliga
nein,
mittlerweile?
Nein.
Auch interessant.
Ist nur die dritte Liga, ja.
Gut, wir werden das klären und wir werden Herrn Jacobi zur Rechenschaft dafür ziehen, wenn das nicht stimmt.
Damit konfrontieren.
Oh Gott. Wer ist denn, wenn du Gespräche geführt hast, wer war bisher dein Endgegner? Also man muss natürlich oft auch an Kloppo denken, wenn er keinen Bock hatte, wenn er verloren hatte. Wir denken an die Geschichte, das war auch ein SWR-Kollege, der darunter gelitten hat mit dem Seuchenvogel.
Mit dem Seuchenvogel, ja, ja.
Mega, schöne Story,
ja.
Wo Kloppo wirklich ein Interview verweigerte, weil er das Gefühl hatte, ja. Immer wenn der vom SWR mich nach einem Spiel befragt, dann verlieren wir.
Stefan May übrigens, Stefan heißt May der Kollege, das. Ja.
Stefan May, du bist der Seuchenvogel. Eine großartige Geschichte.
Ja.
Es gibt ja auch Spieler, Trainer, die sich sehr schwer befragen lassen.
Mhm.
Manchmal, wer ist für dich dein persönlicher Endgegner gewesen in der Vergangenheit mal?
Fände ich gemein, jetzt Namen zu nennen, ehrlich gesagt.
Ja.
Sag ich jetzt nicht, aber der persönliche Endgegner, ich hatte nur ein wirklich schwieriges Erlebnis bei SWR Sport Sonntagabend und das war ein Spieler von einem Zweitligisten, der zu dem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr erfolgreich war und zum ersten Mal im Fernsehstudio. Und ohnehin kein sehr extrovertierter Mensch und dann kam die Aufregung noch hinzu und normalerweise habe ich mich mit Fragen auf die Sendung vorbereitet, die wahrscheinlich ein 8-stündiges Format füllen könnten. Also ich kriege meistens ein Zehntel maximal von meinen Fragen durch so und muss immer priorisieren und habe immer am Ende das Gefühl, oh, ich habe das Wichtigste gar nicht gefragt. Also ja. Es ist immer so, dass ich viel zu viel vorbereitet habe.
Berufskrankheit.
Und bei diesem einen Spieler war es so, dass ich zu wenig hatte, weil es echt Fragen waren, einsilbig, ja, nein. Er war gar nicht unfreundlich, aber er war einfach sehr aufgeregt und sehr unsicher und sowieso eher als Typ relativ kurz angebunden, auch schon im Vorgespräch gewesen. Ja. Und es kam nichts.
Und deine Fragen waren wahrscheinlich auch nicht offen genug für ihn. Sondern
ja, also es kam, ich wusste nicht, was ich noch fragen soll. Und das war echt schwierig irgendwann, ja.
Und was hast du gemacht?
Was habe ich gemacht? Ich habe halt einfach weitergemacht. Und ich habe tatsächlich auch manche Fragen dann mehrfach anders gestellt.
Ah, was wiederum
sich wiederholt.
Sehr clever ist. Einer, der gerne mehr Fragen gehabt hätte, das war damals der Lauterer Geschäftsführer, Thomas Hengen,
ja.
Viertelfinaleinzug, DFB-Pokal, aktuelle Runde, Kaiserslautern. Du stehst mit ihm nach dem Spiel und konntest eine Frage stellen. Ich weiß gar nicht, welche Frage war das noch?
Ja, es ging so um ein kurzes Statement nach deren Sieg.
Ein kurzes Statement,
ja.
So.
Aber das war auch so abgesprochen. Also es war danach, waren das Schlagzeilen und ich werde jetzt noch darauf angesprochen. Ich
dachte, oder? Also es kam die Freund, Tagesschau.
Ihr wisst doch,
du musstest sofort in die Tagesschau abgeben und das hast du dann ja auch kommuniziert.
Ja.
Und dann wird aber zitiert, er guckte verdutzt in die Kamera.
Ja, aber das, also nein, es war mit ihm abgesprochen. Ich habe gesagt, Thomas, wir haben noch irgendwie 40 Sekunden. Es ist eine Frage jetzt leider nur noch. Er kam zum Glück sehr schnell. Wir hatten entweder die Möglichkeit, ihn gar nicht mehr in die Sendung zu kriegen oder ihm eben eine kleine Frage zu stellen. Und dann musst du abgeben. Und vielleicht hätten wir noch, weil die Antwort relativ kurz war, weil er natürlich vorgewarnt war, hat er relativ kurz geantwortet, dann hätte man wahrscheinlich noch die Zeit gehabt, eine zweite Frage zu stellen. Wenn dann aber die Antwort länger gewesen wäre, wären wir abgeschnitten worden, weil Tagesschau ist heilig. 20 Uhr geht die Tagesschau los, so. Und dann muss er rübergeben. Und deshalb habe ich das auch nicht abgebrochen oder so, wie geschrieben wurde, sondern es war halt einfach von Anfang an als sehr kurzes Interview geplant, weil es nicht anders ging mit Nachspielzeit.
Und hat er denn verdutzt in die Kamera geguckt trotzdem? Hast du es gesehen im Nachhinein nochmal? Also hast du es nie angeschaut,
die Szene? Ich habe dabei angeschaut, wie er in die Kamera geschaut hat.
Nein. Hätte sein können, dass du dir die Szene danach nochmal angeguckt hast, nachdem im Netz darüber geschrieben wurde oder in den Zeitungen.
Nein, er hat gesagt, das war relativ kurz jetzt doch sehr. Hab ich dir gesagt so, aber ja.
Oh ja.
Das wirkt natürlich komisch, das stimmt schon.
Ja, aber ist auch amüsant letztendlich. Ja. Also ist ja auch wirklich eine Kleinigkeit, über die man ja auch wirklich lachen kann. Und du hast es ja auch erklärt. Wir müssen zur Tagesschau schauen.
Ja.
Was war deine allererste Live-Sendung? Also die allererste, auch wirklich wichtige Live-Sendung. War das zweite Bundesliga?
Meine erste Live-Schalte.
Also Schalte auch richtig im großen Fernsehen. Du warst ja mal bei Stuggi TV.
Ja, das war ja alles nicht live. Ja? Aber die erste Live-Schalte, also da habe ich noch nicht eine ganze Sendung moderiert. Die erste Live-Schalte war bei der WM 2018 in Russland und ich durfte für SWR aktuell die Nachrichten aus dem Stadion am Hartwald vom SV Sandhausen schalten. Dort hat ein Public Viewing stattgefunden beim ersten deutschen Gruppenspiel gegen Mexiko. Und da wollten sie, dass ich in die Nachrichten schalte, um zu erzählen, wie die Stimmung so ist, wie die Fans eingestellt sind. Und da habe ich vor und nach dem Spiel dann da reingestaltet. Und das war mein erstes Mal live, dass ich wusste, das, was ich jetzt sage, kann ich nochmal sagen, wenn ich mich verspreche, weil es ist live, die Menschen hören das und ich war in meinem Leben noch nie so aufgeregt. Es war schlimm.
Im Grunde aber eine dankbare Geschichte, oder? Einfach nur so von Fans berichten zu dürfen, ein paar Fans was zu fragen.
Ja, aber dann haben die halt verloren, das war ein bisschen doof. Ich dachte auch, im Grunde genommen eine schöne, stimmungsvolle Geschichte und es sind sowieso alle gut drauf, aber dann war ja dieses erste Spiel, das ging doch in die Hose, war doch 0-1, oder? Gegen Mexiko.
Mhm. Glaube.
Unentschieden gespielt oder sogar verloren.
Hab's schon verdrängt.
Es war nicht ruhmreich und es war dann dementsprechend auch nicht so leicht, wie ich es mir erhofft hatte, ja.
Auch du bist natürlich kritischen Stimmen immer wieder mal begegnet. Hey, weißt du, die ganz alteingesessenen, die alten weißen Männer, wenn man so möchte, eine Frau, die uns alle den Fußball hier so gerade abbildet. Das Netz schreibt natürlich, das Netz schreibt ja immer nie nett. Wie oft hast du selber im Netz gecheckt, auch gerade so in deiner Anfangsphase, was wird dann über mich geschrieben?
Ja, am Anfang schon.
Ja.
Ganz am Anfang habe ich den, heute würde ich sagen, Fehler gemacht, dass ich viel geschaut habe. Vor allem auf Twitter. Mittlerweile ist es ja immer kleiner geworden. Ich glaube, die Menschen, die Twitter nutzen, sind nicht mehr viele. Aber früher habe ich auf Twitter geschaut. Und es war teilweise nicht gut, weil es ja wirklich so ist, dass auch die Leute, die was Positives schreiben, die bleiben dir nicht in Erinnerung.
Nein. Es ist du die merkst eine dir negative.
Genau, diese eine negative Stimme, die meistens dann auch noch unter der Gürtellinie irgendwie beleidigend ist. Und die merkst du dir dann. Und das habe ich echt schon gemacht. Und ich habe es vor allem dann gemacht, wenn ich sowieso unzufrieden mit mir war. Und sowieso wusste, es war nicht meine beste Sendung, dann habe ich mir das auch noch durchgelesen.
Aber also quasi in der Hoffnung, dass jemand schreibt, dass es vielleicht doch ganz gut war und dass das eigene Gefühl eintrügt.
Nee, eher so in, hast es nicht gut gemacht und das hast du jetzt auch verdient.
Oh Gott, kennst du das Gefühl? Man hat das Gefühl, das war richtig gut und dann hört man andere und die fanden es nicht so gut. Und dann wiederum auch andersrum, man fand sich selber nicht so gut und andere loben dich plötzlich und sagen, das war richtig gut heute. Hm. Kennst du das Gefühl?
Ich kenne nur das Letztere. Das Erste, dass ich mich richtig gut fand und andere fanden es nicht so gut, das kenne ich nicht so. Weil es muss wirklich schon sehr, sehr viel passieren, dass ich mal so richtig zufrieden bin. Das hatte ich tatsächlich noch nicht.
Okay.
Da kann ich mich, glaube ich, ganz gut selbst einschätzen. Also ich war nie so, dass ich begeistert von mir selbst war und danach irgendwie andere gesagt haben, Lea, Moment mal, so gut war es nicht.
Durch wen oder was hast du am meisten über den Umgang mit Kritik gelernt? Kritik kommt immer und sie wird auch in großen Teilen immer schlecht sein, durch die sozialen Netzwerke sowieso. Entscheidend ist ja, wie gehe ich damit um? Durch was hast du am meisten gelernt, wie du es machst?
Das sind verschiedene Sachen, da kann ich nichts herausheben. Ich hatte ein super Coaching, Margarete Bittner, ein Moderationscoach, mit der ich sehr, sehr gerne zusammengearbeitet habe, am Anfang ganz viel und jetzt immer noch. Jetzt habe ich mir letztens mal wieder ein Coaching bei ihr gebucht.
Wo kommt die her? Privat oder von deiner Hochschule? Nein.
Die habe ich über den SWR kennengelernt. Als ich angefangen habe zu moderieren beim SWR, durfte ich diese Coachings machen. Und die ist einfach super. Hat eine tolle Lebenserfahrung. Ich glaube, Margarete ist mittlerweile über 70, was man ihr 0,0 ansieht und anmerkt. Aber die hat mir viel zum Umgang mit Kritik gesagt, gerade in meiner Anfangszeit, und viele gute Sachen.
Bester Tipp war was?
Kritik nie ablehnen. Also selbst wenn sie noch so unter der Gürtellinie ist, sagen, ja, vielen Dank.
Und nicht, ja,
und
aber.
Und nicht dagegen gehen, genau. Nicht, das ja, bringt aber. Nichts. Und dann für dich selektieren, kann ich da wirklich was mitnehmen? Also sich so 2, 3 Fragen stellen, um die Objektivität dieser Kritik herauszufinden. Und wenn diese 3 Fragen alle damit beantwortet werden, da ist keine Objektivität vorhanden, dann sofort die Kritik wieder wegwerfen. Aber nie mit dem Menschen in eine Diskussion gehen, sondern immer nett lächeln und sagen, vielen Dank. Mhm. Nehme ich mir zu Herzen und dann für sich selbst entscheiden, ob man das wirklich tut.
Lea, es ist ein cooles Fußballjahr, eigentlich mit einer Europameisterschaft im eigenen Land. Was schafft die Nationalmannschaft? Die letzten beiden Spiele haben uns ja wirklich Mut gemacht.
Ja, haben
und es
sie.
Sieht richtig gut aus. Die Euphorie wird vermutlich da sein.
Ja.
Was glaubst du, was können wir wirklich schaffen?
Es ist immer so schwierig, ne, weil es so wellenförmig ist. Man ist erst total negativ eingestellt und denkt sich, oh Gott, hoffentlich überstehen wir die Gruppenphase. Und dann nach den vergangenen beiden Spielen ist man natürlich viel, viel euphorischer. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass wir einiges machen können, wenn auch das Land mit in eine Euphorie verfällt. Weil ich, das habe ich ja eben auch gesagt, das habe ich mitgenommen, das spüren die Spieler, wie viel Unterstützung da ist, und das kann auch beflügeln und das kann eben auch sehr, sehr hemmen. Gerade bei einer Europameisterschaft im eigenen Land. Und wenn die Riesen-Euphorie ausbricht und die mit so einer breiten Brust spielen, weil sie wissen, hey, das ganze Land steht hinter uns, die fiebern mit uns, dann kann das schon weit gehen, wenn sie natürlich dann auch spielerisch gut genug sind. So, das geht immer miteinander einher. Aber ich glaube, Nagelsmann macht es gerade sehr gut, dass er wirklich nach den wichtigsten Faktoren seinen Kader zusammenstellt. Und das ist die aktuelle Form. Und wir wissen, wie schnell es gehen kann. Ich kann mich an Schlagzeilen erinnern, wo Serge Gnabry in den Himmel gelobt wurde. Die beste Phase seines Lebens und wie überragend er ist und so. Und jetzt liest man das Gegenteil, weil es aber auch zum Teil stimmt, weil es einfach so schnell gehen kann, dass ein Spieler überragend spielen kann, 6 Wochen, und auf einmal ist ein Leistungseinbruch da und dann kannst du ihn nicht aufgrund der vergangenen Leistung nominieren. Das geht nicht.
Auch nicht, wenn die Mannschaft eingespielt ist und man auch Leuten vielleicht manchmal die Stange halten muss.
Ja.
Einfach Vertrauen in sie. Das hat sich ja auch oft schon ausgezahlt, aber in der Vergangenheit bei uns halt hat man gesehen, damals nicht.
Ja, Absolut.
Aber wie kommt das,
und
dass
so,
der Gnabry
gemacht hat,
plötzlich nicht mehr so gut ist? Und er hat ja wirklich
keine
überragend
Ahnung.
Gespielt.
Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Manchmal kann man es ja auch nicht erklären. Also häufig.
Zu viel PlayStation.
Sind das wahrscheinlich. Sind das ja verschiedene Sachen, bei denen wir gar nichts zu sagen können, weil sie nicht öffentlich sind. Man weiß ja auch nie, was privat los ist und so. Ja. Aber das finde ich gut, dass er wirklich nach der aktuellen Form nominiert. Und dass ich das Gefühl habe, dass er auch sehr danach schaut, wie passen die Charaktere am besten zusammen, dass eine richtig gute Stimmung entsteht. Und auch das nicht zu unterschätzen. Und das macht er, glaube ich, sehr gut.
Jetzt stellen wir uns vor, diese beiden letzten Spiele wären nicht so toll ausgegangen und wir hätten vielleicht zweimal unentschieden gespielt, vielleicht sogar einmal davon eines verloren. Was das für einen Unterschied gemacht hätte.
Ja.
Oder wie entscheidend diese Testspiele waren. Wie geil sind Testspiele auf einmal für
uns. Absolut. Absolut, die hat eine große Bedeutung jetzt für die Euphorie, aber auch für den Glaube der Mannschaft an sich selbst und auch für den Trainer wahrscheinlich, dass er sagt, okay, das funktioniert, was ich mache. Das brauchst du ja immer, gerade als relativ neuer Trainer noch dann bei der Nationalmannschaft, musst du Erfolge liefern, genauso wie in Vereinen. Also wenn jetzt Steffen Baumgart kommt, sagt, ich habe eine völlig neue Idee und die gewinnen dreimal, dann ist sofort das Vertrauen da, weil die Spieler wissen, ah, der hat Ahnung. Der wirkt nicht nur so und der sagt es nicht nur, sondern okay, es klappt. Und dann vertraust du ihm relativ blind und dann kann er auch viel machen. Aber du brauchst erstmal die Erfolge, um das Vertrauen zu erzeugen.
Aber in Hamburg kommen trotzdem 50.000 an.
Ja.
Auch wenn es nicht ganz so läuft am Anfang. Das ist wiederum das Gute. Der Vertrauensvorschuss ist da. Lea, wir wünschen auch dir einen tollen Sommer. Skispringen ist ja jetzt vorbei.
Ja.
Gibt es ja nichts mehr, ne? Ist ja, diese haben wir ausgesprungen.
Ja, die haben jetzt erstmal ausgesprungen. Im November geht es wieder los, ja.
Im November geht es wieder los. Dir vor allem auch einen tollen Fußballsommer dann mit unserer Europameisterschaft. Und wir sehen dich auch als Moderatorin von Frag mich was Leichteres.
Ja.
Im Quiz.
Ja.
Aktuell.
16.10 Uhr, Montag bis Freitag. Und es macht wirklich so viel Spaß. Ich liebe diese Show. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Auch mit dem Team. Und es ist irgendwie wieder gewesen, wie zur Schule gehen und Klassentreffen zu haben und auf Klassenfahrt zu sein. Es war so schön.
Was war deine Quizshow, die dich auch als Kind begeistert hat? Irgendjemand?
Da gab es ja nicht so viel. Also so, als ich noch klein war, gab es nicht so viele Quizshows, aber wir haben mit der Familie...
Aber es gab doch schon 1000 Programme, als du klein warst.
Also, aber Quizshows gab es noch nicht so viele. Was gibt es denn schon so lange? Es ist ja Wer wird Millionär?
Mhm.
Und die haben wir immer zusammen geschaut, ja.
Wer wird Millionär?
Mhm.
Okay.
Mit meinen Eltern und meiner Schwester. Und das ist das Schöne ja bei Quizshows, dass du wirklich... Also ich finde, Quizshows ist auch was, was man gerne mit Menschen schaut, weil man automatisch anfängt mitzurätseln. Alleine für sich natürlich auch, aber ich liebe das dann währenddessen irgendwie zu sprechen und zu sagen, was würdest du, A, B, C, D und so. Und dann so natürlich sich zu freuen, wenn der andere aufs Falsche setzt und du selbst dann recht hattest und so. Das ist für mich Quizshow schauen, das ist was total Geselliges.
Eine Frage aus Wer wird Millionär war mal, wer sollte sich mit der 20 nach 4 Stellung auskennen? Deine Sendung kommt ja um 10 nach 4, ne?
Mhm.
Deswegen fällt mir gerade die 20 nach 4 Stellung ein. A, der Fahrlehrer, B, der Karatemeister, C, der Kellner oder D, der Landschaftsarchitekt. Die 20 nach 4 Stellung. Fahrlehrer, Karatemeister, Kellner, Landschaftsarchitekt. Ich verstehe, woher der Fahrlehrer kommt. Weißt du auch? 20 nach 4?
Mit dem Schulterblick?
Nee, je nachdem, wie man die Hände auf dem Steuerrad halten soll.
Aha, okay.
Also so. Also der Karatemeister. Die 20 nach 4 Stellung.
Also Karate, wenn ich mir das vorstelle? Ah nee, da passt der Zeiger nicht.
Nee.
Kellner.
Also der Fahrlehrer, Karatemeister, Kellner oder Landschaftsarchitekt?
Kellner. Landschaftsarchitekt?
Es war mal eine Millionenfrage.
Nein.
Ja, es war die Frage ganz zum Schluss für eine Million.
Nein, ich hätte sie nicht gewonnen, oder?
Hast du was geantwortet?
Ich würde sagen, also weil ich...
Antworte intuitiv.
Ach,
was dein Bauch dir sagt.
Landschaftsarchitekt.
Ach so, nee.
Ist es Kellner?
Kellner.
Kellner.
Ja,
ja, ich habe zwischen den beiden geschwankt. Okay, Kellner oder Landschaftsarchitekt.
Ich weiß
warum
jetzt nicht,
Kellner?
Ich weiß es nicht. Ich vermute, weil wenn man so diese Teller... balanciert oder so.
Aber das ist doch nicht, wenn
Nein,
ich mir die Uhr vor Augen
stimmt,
halte,
ist
es 0,
drei.
Ja.
Das ist Viertel nach 3. Ich weiß es selber nicht. Okay, die 20 nach 4 Stellung. Wir googeln die 20 nach 4 Stellung. Ja, okay, aber wir wissen immerhin schon, was die richtige Antwort ist. Was könnte die Lösung sein? beim Kellnern 20 nach 4.
Dann müssen wir auch Günther Jauch konfrontieren. Nicht nur Herr Jacobi.
Es gibt so viele Stellungen.
Fehler in seiner Sendung.
Die 20 nach 7 Stellung. Es gibt 1000 verschiedene Stellungen mit 20 nach. Die 20 nach 4 Stellung.
Aber das sind ja beide Zeiger übereinander. Also ich meine...
Ja, 20 nach 4. Beide Zeiger sind übereinander.
Also relativ.
Du hast völlig recht.
Und deshalb verstehe ich das nicht beim Kellner. Als ich mir jetzt eben die Uhr vorgestellt habe...
Ach, ich weiß die 20 nach 4 Stellung.
Ja.
Es hat zu tun mit dem Besteck. Dass das Besteck auf 20 nach 4 gelegt wird. Und
ach,
das
auf
bedeutet,
den Teller so schräg.
Ich bin fertig.
Ah, ja.
Oh. Ich bin fertig.
Okay, wir wären nicht eine Million reicher gewesen.
Nein, werden wir nicht. Lea, herzlichen Dank für heute hier. Schön, dass wir zusammengekommen sind.
Ja, vielen Dank.
In München. Und dann sage ich bis die Tage mal wieder.
Bis die Tage, Christian. Hat großen Spaß gemacht. Dankeschön.
Talk mit Tees.